SWR 2 Leben.
Dass der Krieg unauslöschliche Spuren in der menschlichen Psyche hinterlässt, weiß man heute. Doch welche Auswirkungen hat die Kriegszeit auf das Leben derer, die am Kriegsende geboren wurden? Eine wiederentdeckte amerikanische Studie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg könnte für mehr Klarheit sorgen. Ines Mohlfender hat zwei der Kinder, die damals an der Studie teilnahmen, besucht.
Gerda Hunger, geboren am 5.10.1945, Aktennummer 4992, Aufsatz.
Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich spürte nur die Tiefe und Schwärze des Dunkels um mich her. Mir war, als hörte ich ein Geräusch. Ich setzte mich hoch und lauschte angestrengt in die Dunkelheit. Nichts. Ich schmiss mich aufs Kissen zurück und zog die Decke über.
Da war das Kratzen wieder. Plötzlich kam es wie eine Erleuchtung über mich. Das Fenster. Ich stürzte hin, riss den Vorhang beiseite und lachte laut darüber, dass so ein dummer Zweig mir solche Angst eingejagt hatte.
Gerda Kraus, geborene Hunger, war 8 Jahre alt, als sie diesen Aufsatz schrieb. Heute ist sie 70. Sie hat Kaffee gekocht und sitzt im Wohnzimmer ihres Hauses am Stadtrand von Bonn. Hier lebt sie mit ihrem Mann. Hier sind auch ihre 2 Kinder erwachsen geworden. In ihren Händen hält sie eine verblichene grüne DIN A5-Kladde mit losen Blättern. Darunter nicht nur dieser Aufsatz, sondern noch viele andere Texte von ihr und Beschreibungen über sie.
Wenn Sie sich das durchlesen, ne, was die da alles... Da kommt alleine Umwelt unverändert.
Gerda war eines von 4.400 Kindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen einer amerikanischen Studie untersucht wurden. 11 Jahre lang, von 1951 bis 1962, an 6 Standorten in Deutschland.
Oder sie ist ein sehr schmales, wohlerzogenes, blasses Mädchen. Also es wurde immer auch
15.10.1953. Gerda Hunger. Sehr gute Intelligenzleistungen. Sicher gewandt und flink. Sehr gut orientiert. Umwelt. Familie stammt aus Westfalen. Seit 1939 in Bonn. Vater noch an derselben Arbeitsstelle, war bis 1947 in russischer Gefangenschaft. Er war nicht begeistert, noch eine Tochter, Gerda, vorzufinden. Raucher. Braucht viel Geld für sich. Er hat sein eigenes Motorrad. Gerda wird oft in den Hort geschickt.
Vater gibt wenig Geld ab. Ja, war so. War noch viel schlimmer.
Dann Gerda Kraus stellt die Kaffeetasse ab und erzählt, wie sie regelmäßig einmal im Jahr in das Gesundheitsamt in Bonn gegangen ist, um an der amerikanischen Studie teilzunehmen. Intelligenztests, Gesundheitsuntersuchungen. Sie musste dort unter anderem malen, Aufgaben lösen, erzählen, Aufsätze schreiben. Finanziert von den Geldern des Marshallplans. Als die Studie begann, war sie 6 Jahre alt, am Ende der Studie 17.
Im Kern ging es darum zu untersuchen, wie es den Nachkriegskindern ging, und zwar aus medizinischer Sicht und aus psychologischer Sicht.
Sascha Förster, Psychologe und Historiker, hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass die damaligen Kriegskinder heute wiedergefunden werden.
Der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei. Die Kinder waren auch entweder noch im Zweiten Weltkrieg geboren, kurz vorher, oder am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Und da stand die Frage einfach im Raum, wie geht es diesen Nachkriegskindern und den Kriegskindern? Haben die das einfach gut verkraftet? Sind die gesundheitlich in Ordnung? Oder haben die immer noch Folgeschäden auf irgendeine Art und Weise, seelisch als auch körperlich?
12.03.1952. Gewicht 20,8. Körperhöhe 114,8. Akromialhöhe 109,5. Mittelfingerhöhe 51,6. Schulterbreite 29.
Mutter und die ältere Schwester verdienen.
Beckenbreite 21.
Leptosom. Quatsch.
Umfang 21.
Muss häufig Wasser lassen. So, was schreiben die da alles rein? Häufig Wasser lassen.
Und es wurde aber auch im Sinne der amerikanischen Studie noch ganz viele soziologische Daten abgefragt. Also, welches Einkommen haben die Eltern? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Ist der Vater noch da? Es wurde versucht, wirklich ein ganz umfassendes Bild dieser Kinder zu erstellen. und den gesamten Kontext auch zu sehen.
Die häusliche Atmosphäre scheint sehr schnell gespannt zu sein. Mutter leicht erregbar. Sie gibt ihre Tochter unter keinen Umständen aus dem Haus. Nicht zur Erholung und nicht ins Krankenhaus.
Es war im Grunde genommen so eine Angstgestimmtheit,
ja,
die einen begleitet hat, im Grunde genommen in diesen ganzen jungen Jahren.
Ja, genau. Und durch die Erzählungen, der Vater kam 1947 aus dem Krieg, der war in Gefangenschaft gewesen. Die Männer aus dieser Generation hatten nur ein Thema. Wahrscheinlich mussten sie ihre schlechten Erfahrungen auf diese Art verarbeiten. Und die Mütter und Kinder, die das ständig erzählt bekamen, die wurden dadurch auch traumatisiert. Die Väter vielleicht konnten sich damit helfen, aber für die restliche Familie war das nicht so einfach. Und ich denke mal, da hat sich dann auch so eine Angst festgesetzt. Ne?
Was Gerda Kraus beschreibt, lässt sich in den Dokumentationen der Kriegskinderstudie meist nur zwischen den Zeilen herauslesen, sagt Sascha Förster. Er erzählt, dass es unglaublich ist, dass diese Studie, die umfangreich ist wie keine andere, so lange in den Kellern der Universität Bonn schlummerte. Der Findungsprozess muss irgendwann 1988 begonnen haben. Er selbst ist erst vor 9 Jahren als studentische Hilfskraft dazugekommen und beschreibt begeistert, wie ihn die Begegnung mit der Vergangenheit berührt hat.
Der für mich emotionale Moment war wirklich, wo ich in dem Raum war. Wir haben die Akten ausgepackt. Und irgendwann hatte ich dann etwas mehr Zeit, mich auch mit den Akten und den Inhalten zu befassen und da reinzuschauen und diese Geschichten zu lesen und zu merken, das sind nicht einfach nur Papierakten oder alte verstaubte Dokumente, sondern das sind Dokumentationen von Kindheiten und von Leben. Und diese Menschen leben immer noch und die laufen irgendwo hier durch die Gegend rum. Und seitdem, wenn ich irgendwie Menschen sehe, die um die 70 sind, dann frage ich mich ganz oft, ist das jetzt eines vielleicht dieser Nachkriegskinder von damals? Und ob es selbst überhaupt noch, also oder dieser Mensch immer noch weiß, welche Geschichten es damals erlebt hat?
Nun begann die Suche nach den Nachkriegskindern von damals. Parallel dazu wurden Fragen rund um die Finanzierung und den Datenschutz gewälzt. Sascha Förster und sein Team haben eine umfangreiche Datenbank aufgebaut, Einwohnermeldeämter per Post angeschrieben und Artikel in der Zeitung veröffentlicht.
In der hiesigen Tageszeitung war ein Artikel, dann habe ich mir den Artikel durchgelesen, ich las Nachkriegskinder und als ich dann merkte, dass das genau das mein Thema war und dass das diese Studie war, wo ich dran teilgenommen hatte über 8 bis 10 Jahre,
also das hat mich einfach auch interessiert, deren Lebensgeschichten dann zu hören. Ja, also diese Neugier in Berührung mit der Akte, so, das war das Kind damals. Und dann hat man plötzlich jemanden am Telefon und der erzählt dann, ja, ich bin übrigens die Frau in der und der Akte und ja, ich habe damals an der Studie teilgenommen.
Da habe ich mich an die Zeitung gewandt und die hat mich dann an den jungen studentischen Mitarbeiter verwiesen. Wir haben dann gleich Kontakt aufgenommen und er war auch sehr froh, dass er endlich jemanden gefunden hat aus Fleisch und Blut, der seine trockenen Akten Leben einhauchte.
Mit den Menschen von damals zu sprechen, könnte für die Wissenschaft ein großer Fundus an Erkenntnissen sein, erklärt Sascha Förster. Wenn man diese Menschen heute erneut untersucht und befragt, könnte man daran Entwicklungen aufzeigen. Die Ausgangssituation in der Herkunftsfamilie, den Berufsweg, die politische Einstellung, die soziale, psychische Gesundheit damals und heute, die Ernährung. Die Adressen von 2258 ehemaligen Kriegskindern wurden bereits ermittelt. Davon waren 534 verstorben und 90 Personen ausgewandert. Die ersten Interviews hat Sascha Förster bereits geführt. Für einen erfolgreichen Abschluss jedoch fehlt das Geld.
Als ich von der Studie las, dachte ich, dass da eine große Chance liegt. Endlich einmal umfassend zu erforschen, wie hat sich der Krieg auf die Leben ausgewirkt. Dass sie sich jetzt beeilen müssen, denn die sind ja alle nicht mehr die Jüngsten.
Hanna ist 55 Jahre alt. Der noch warme Apfelkuchen steht duftend auf dem großen Bauerntisch in der Küche. Eine Wendeltreppe führt in ihr Arbeitszimmer. Im Flur hängen die Bilder von ihrem Mann und ihren Töchtern. Schon früh hat sie gespürt, dass irgendetwas in ihrem Leben nicht gut läuft. Heute weiß sie, dass die Vergangenheit ihrer Mutter weit mehr in ihr Leben hineingeragt hat, als sie es für möglich gehalten hätte.
Ich habe 2 Töchter und immer, wenn sie nicht in meiner Nähe waren oder draußen waren, hatte ich eine riesige Angst, dass ihm was passieren könnte. Das hat gleich nach der Geburt angefangen. Ich stand manchmal stundenlang am Fenster und habe geschaut, was sie auf der Straße spielten. Und auch später, da waren sie schon in der Pubertät, also 12. Ich hatte dann sogar das Gefühl, dass wenn ich weg bin, wenn ich gerade weg bin, dass dann was passiert. Ich dachte anfangs, dass es allen so geht, also auch den anderen Müttern. Aber das war nicht so, im Gegenteil. Durch meine Angst habe ich mich von den anderen abgehoben. Ich war nie entspannt.
Hanna sitzt auf einem breiten bordeauxroten Sofa. Auf ihrem Schoß ein Album mit Fotografien ihrer Eltern und Großeltern. Gut sehen sie aus, auch für heutige Verhältnisse. Wie Filmstars aus einem Hochglanzmagazin. Sogar die Einrichtung wirkt wie ein Ausschnitt aus Schöner Wohnen. Eine perfekte Familie, zumindest nach außen. So wollte es die Mutter.
Ich meine, das sind so die zwei Linien, nicht? Einmal das Funktionieren müssen, was einem ja auch im Grunde auch damals sehr eingetrichtert worden ist. Und darauf achten, was sagen die Nachbarn, nicht? Das ist ja ein Spruch, den ich sogar heute noch in Familien höre. Was sagen die Nachbarn? Nicht? Man muss sich einfach mal vorstellen, in einer Diktatur musste man aufpassen, was die Nachbarn sagen. Ja? Aber dass diese Sprüche heute noch wirken, ich höre sie heute immer noch wieder. Ja? Das ist doch eigentlich unfassbar. Ja, aber da sieht man doch, wie Dinge weitergegeben werden, von Familie zu Familie weiter tradiert werden. Ja.
Cora Köpka arbeitet als Psychologin in Bonn und hat sich ebenfalls dafür eingesetzt, dass die Nachkriegskinder aus der Studie gefunden werden. Sie arbeitet seit Jahren mit Menschen an den Folgen der Nachkriegszeit.
Kriegskinder, die tatsächlich in den letzten Kriegsjahren geboren worden sind oder am Kriegsende, die wissen das nicht mehr aufgrund des Gedächtnisses. Ja, aber es gibt ja ein Körperwissen. Und Traumata schlagen sich natürlich auch in Körpererinnerungen wieder.
Ich wusste nicht zum Beispiel, dass meine Mutter, sie hat das nie erwähnt, dass ihre Mutter vergewaltigt worden war. Bei der Befreiung damals hat meine Familie in Berlin gelebt. Da war meine Mutter 3.
Während Hanna Stück für Stück die Geschichte ihrer Familie ausgräbt und dabei den Ursprung ihrer eigenen Angst findet, hat Gerda Kraus zwar vieles hautnah miterlebt, aber es kam ihr nicht in den Sinn, Krisen in ihrem Leben mit ihrer Nachkriegskindheit in Verbindung zu bringen. Den Schmerz, den sie als Kind empfand, wenn sie an ihren Vater dachte, hat sie hinter sich gelassen. Denn, dass es da eine kleine Gerda gab, erfuhr er erst, als er nach 2 Jahren aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam.
Meine Mutter war sehr kinderlieb und auch sehr zu Tyrannen. Der hat gesagt, was ist das denn wieder für ein Kind hier? Und hat die gesagt, deins. Und dann hat es da wohl Probleme gegeben. Ne? Und das spezielle Verhältnis zu mir, das lief so ab, wenn ich als Kleinkind auf seinen Schoß krabbeln wollte, machte er die Beine auseinander und dann saß ich auf der Erde. Und ein kleines Kind versucht das 2-3 Mal und dann ist die Nähe zum Vater in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal gestört.
Körperlich, kleines, zierliches, aufgewecktes, unruhiges Mädchen, frischrote Backen, aber blasse Schleimhäute, gerade gewachsen.
Oder ein anderes Mal, das Kind ist lebhaft, fröhlich, aber gut erzogen. Aber gut erzogen, das war also wohl ein Gegensatz. Und wenn ich schlecht gelaunt wäre, habe ich mal gesagt, dann würde ich mir das nicht anmerken lassen. Das fand diese Beurteilerin wohl ganz toll. Oder ich würde nicht über andere triumphieren. Dann habe ich das so kommentiert, dann würde ich nicht geliebt. Hatte ich wohl Angst, dass ich nicht geliebt würde. Ne? Und beim Allgemeinwissen wäre ich besser als die anderen Gleichaltrigen. Und bei praktischen Aufgaben schneidet sie hervorragend gut ab. Und ich bin gut über dem Klassendurchschnitt stehende Schülerin, charakterlich einwandfrei. Wow, charakterliches, einwandfreies Kind. Hm? Toll, ne?
Sie haben sich trotzdem nicht so positiv gesehen.
Nee, weil mein Selbstbewusstsein anscheinend sehr angeknackst war. Ich kriegte von meinem Vater überhaupt kein Lob. Nie. Und von meiner Mutter überschwängliches Lob. Und dann ist das ganz schwer für ein Kind, da zu differenzieren. Von meinem Vater kam nur Lob, was aber nur aus der Hinterhand erschien. Wenn mein Zeugnis auf dem Tisch lag, war es verschwunden. Dann hatte er das auf seiner Arbeitsstelle mitgenommen, um zu zeigen, was er für eine gute Tochter hat, in Anführungsstrichen. Ne? Das war das Einzige, wo ich jemals erfahren habe, dass er stolz auf mich war.
Also was ich sehr oft sehe, ist, dass ich Personen hier sitzen habe, die sehr leistungsorientiert sind. Ja, sie ein sehr hohes Anspruchsniveau haben und die im Grunde nicht auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse achten. Die im Grunde ihre eigene Person immer in den Hintergrund stellen und versuchen immer für andere da zu sein und zu leisten. Ja, und ich denke, das hat seine Wurzeln natürlich in Erziehungsmethoden einerseits. Andererseits, wo es darum ging, die Traumata der Eltern auch irgendwo zu verarbeiten.
Leistung und Anpassung. Worte, die auch Hannah auf ihre Herkunft mühelos anwenden kann. Die Scheinwelt, die sich bei ihrer Mutter in teuren Kleidern ausgedrückt hat, in einer perfekt kreierten Umgebung bis hin zum Aschenbecher neben der teuren Ledercouch, der aus Chrom war und nicht benutzt werden durfte. Es hat etwas mit Kontrolle über das Grauen zu tun, so erklärte sich Hannah heute. Damals dachte sie, sie würde nicht geliebt.
Meine Oma wollte meine Mutter nicht bekommen. Sie hat ihr das ganze Leben lang vorgeworfen, dass sie in einer so schweren Zeit zur Welt kam. Hunger, Bomben, völlig irrational. Bei Familientreffen herrschte immer eine hysterische Grundstimmung. Mein Opa schwieg und meine Oma duldete keine helfende Hand, keine Einmischung. Sie wollte immer den Ablauf bestimmen. Zurückblickend war meine Mutter da auch noch wie ein unmündiges Kind.
Wenn Eltern traumatisiert sind, geben sie das ja an ihre Kinder indirekt weiter. Die Kinder spüren, dass die Eltern verletzt sind in irgendeiner Form. Und Kinder versuchen sich anzustrengen, sich so zu verhalten, dass sie den Eltern nicht noch eine zusätzliche Belastung sind. Das heißt, sie versuchen zu funktionieren, sie versuchen zu leisten und sie versuchen gut zu sein, ja, und den Eltern nicht noch eine zusätzliche Mühe zu bereiten. Und ich denke, das ist was ganz Entscheidendes, was sich dann auch im eigenen Verhalten niederschlägt und auch später in diese hohe Leistungsorientierung hineinführt.
Vielleicht hat sich meine Mutter von mir den Ausgleich gewünscht. Ein Schutz vor ihrer eigenen Sippe. Den Stress habe ich damals mit Essen kompensiert. Ich habe Diäten mit der Muttermilch eingesogen. Alles Kontrolle. Von Urvertrauen keine Spur. Ja, und das hatte ich dann natürlich auch nicht bei meinen Töchtern.
Am Ende der Studie musste ich einen Aufsatz schreiben, mein Leben bis zum Jahr 2000. Im Jahr 2000 werde ich 55 Jahre alt sein. Bis dahin ist ein langer Zeitabschnitt. Der Aufbau meines Lebens, sozusagen das Ziel, wird bis dahin erreicht sein. Einiges wird in meiner Hand liegen, der Hauptteil kann aber wahrscheinlich nicht von mir bestimmt werden. Ich denke, dass mein Leben doch ziemlich ruhige Wege läuft. Einige Jahre, so 2 bis 4, werde ich wohl noch in meinem Beruf weiterarbeiten müssen, unterbrochen von den wenigen angenehmen Urlaubswochen im Jahr. Soweit ich es übersehen kann, werden wir, mein jetziger Freund und ich, dann heiraten. Bis zum ersten Kind, das aber erst nach 1 bis 2 Ehejahren kommen sollte, werde ich noch mitarbeiten, dann aber nur noch im Haushalt tätig sein. Eventuell auch noch ein wenig im Betrieb meines Mannes bei den kaufmännischen Arbeiten mithelfen. Das weitere Leben wird dann wohl in dieser Art weitergehen. Jedes Jahr ein Urlaub, ab und zu ausgehen und so weiter. Wenn meine Kinder dann alt genug sind, sollten sie einen Beruf, der ihnen Freude macht, ausüben. Und dann, ziemlich nahe zum Jahre 2000, werde ich wohl Großmutter werden. Ich hoffe, dass es in meinem Leben keine bösen Zwischenfälle geben wird, sei es durch Krankheit, Krieg oder großen Ärger in der Familie. Keine großen Ziele, sehen Sie? Keine großen Ziele vorhanden. Keine großen Ziele.
Ich denke, die ganze Zeit, wenn ich Sie sprechen höre, wenn ich das lese, dann denke ich, Sie waren ja auch so sehr mit Kompensieren beschäftigt.
Ja, möglich. Einfach, weil ich meiner Mutter nicht noch mehr Sorgen machen wollte. Diese Aufmüpfigkeit, die ich bei anderen erlebt habe, oder diese Durchsetzungskraft oder diesen Widerstand gegen ihre Eltern, die habe ich nie, steht auch in einem dieser Berichte hier drin.
Je länger Gerda aus der Nachkriegskinderstudie vorliest, umso nachdenklicher wird sie. Dass sie als ein so waches, intelligentes und interessiertes Kind beschrieben wird, berührt sie sichtlich. In ihrer Akte ist ein IQ von 124 vermerkt. Ein hohes soziales Engagement und nach und nach entsteht eine Ahnung, wofür sich Gerda Kraus in ihrem Leben noch entschieden hätte, wenn es nicht so sehr darauf angekommen wäre, der Mutter keinen Ärger zu machen. immer brav und belastbar zu sein. Eine Anspannung, die sich schon früh bemerkbar gemacht hat.
Ich hatte offensichtlich so einen Tick entwickelt, dass ich immer mit dem Auge zuckte. Und ich tappe mich heute noch manchmal, dass ich das auch noch mache. Ne? Das haben viele Kinder oder viele Erwachsene, dass die manchmal zucken mit einem Auge oder sich an der Stelle immer kratzen oder so. Und gerade so Kinder, die halt in solchen Lebensumständen aufwachsen, wo ständig schlechte Stimmung ist und Vater, Mutter nicht miteinander reden. Und wenn man am Tisch sitzt, man traute sich ja gar nicht irgendwas zu sagen, dann war ja direkt wieder explosive Stimmung, dass man dann vielleicht vor lauter Angst, wieder was falsch zu machen, sowas entwickelte.
Eine Anspannung.
Ja, eine Anspannung, die sich auf diese Art verkrampfte oder löste oder was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall. Und das war aber natürlich aufgefallen. Und dann ist meine Mutter mit mir zu so einem Nervenarzt gegangen. Und das war ja eine ganz beängstigende Angelegenheit. Da kann man hier am Bonner Bahnhof waren alles so hohe herrschaftliche Gebäude mit dunklen Räumen. Und da war dann so ein Nervenarzt, so ein dunkles Etwas. Und der hat mich dann untersucht und hat gesagt, ich hätte Veitstanz.
Somatisch, notorisch unruhig, lichtempfindlich, Demograph und faziales Positive. Dabei aber freundlich aufgeschlossen. Blasse Schleimhäute, Gebiss saniert, Muskeln und Bindegewebe zart.
Und es wurde verordnet, dass ich 2 Wochen in einem dunklen Raum stillgehalten wurde. Wurde nur Essen reingebracht, es durfte sich keiner mit mir beschäftigen. Das Kind, weil das nämlich schon mal zuckte mit dem Auge, musste jetzt ruhig gestellt werden. Stellen Sie sich das mal vor, das habe ich auch nie vergessen, nie.
Die erwartete Beruhigung nach 3 Tagen trat nicht ein. Schreien, weinen, Nägel kauen, Kopfschlagen hielten an.
Gerda Kraus sagt, dass es zwar einige Krisen in ihrem Leben gab, aber sie heute glücklich sei. Nachdem ihre Familienplanung im 2. Anlauf geklappt hat, ist sie heute Großmutter von einem Enkelkind. Aber wenn ich gewusst hätte, flüstert sie mit einem ernsten Blick auf die Akte in ihrer Hand, wenn ich gewusst hätte, wie gut ich damals war, dann wäre vielleicht etwas anderes aus mir geworden und ich hätte meine Krisen selbstbewusster gemeistert.
Ich frage mich, wie viele Menschen unbewusst mit diesem vererbten Trauma leben.
Hanna, die die Belastungen aus der Vergangenheit immer sehr deutlich gespürt hat, geht es inzwischen dank einer Psychotherapie besser. Am wichtigsten war es dabei, das Päckchen, das ihre Mutter zu tragen hatte, der Mutter symbolisch zurückzugeben. Und ohne dass ihre Mutter davon weiß, hat es gewirkt.
Ich sage mir dann immer, das hat nichts mit mir zu tun, nicht heute und auch nicht damals. Diese Erkenntnis war pure Heilung, auch in der Beziehung zu meiner Mutter. Heute weiß ich, dass sie mich liebt, so wie sie es vermag. Das ist ein Rückhalt und den spüren auch meine Kinder. Wenn man sich selbst spürt und sich nicht immer zu hilflos und schuldig fühlt.
Es macht auf jeden Fall Sinn, diese Daten auszuwerten, weil wir ja auch aktuell überall immer wieder Kriege haben. Ja? Und es geht ja nicht nur um den damaligen 2. Weltkrieg, sondern wir haben ja heute hier ein Problem. Ja? Wir haben jede Menge Flüchtlinge, die auch Traumata erlebt haben. Ja? Und ich denke mal, solche Studien sind ganz wichtig, um im Grunde auch daraus abzuleiten, wie gehen wir mit solchen Problemen um, ja? Oder wie können wir sie verhindern. Das sind natürlich Erkenntnisse, die wir brauchen, auch aktuell brauchen.
Du musst tapfer sein. Eine wiederentdeckte Studie aus den 50er Jahren über Nachkriegskinder von Ines Mohlfenter. Eine Produktion aus dem Jahr 2016. Noch immer werden Finanzierungsmöglichkeiten für die Nachkriegsstudie gesucht, um die damaligen Teilnehmer weltweit ausfindig zu machen. Während die Zeit verstreicht, sterben immer mehr Menschen dieser Generation. Aufgrund der schleppenden Entwicklung hat der damalige Psychologiestudent Sascha Förster nach Studienabschluss seinen Einsatz für die Nachkriegsstudie aufgegeben.